Die Alten trösten sich damit, dass spätestens im Frühjahr, wenn das Wasser abgelassen wird, alles zum Vorschein kommt, was auf dem Grund des Sees liegt. Sie waren gespannt darauf, endlich ihre Geschichte in den auftauchenden Dingen wiederfinden zu können. Am Ufer des Stausees soll ein Feriendorf entstehen. Das gesamte Urftal in der Eifel rund um das Städtchen Kall soll in ein Touristengebiet umgestaltet werden. Dazu soll der Stausee zunächst abgelassen und dann erweitert werden. Von diesem Umbau und Umbruch erzählt der neue Roman von Norbert Scheuer. Am Grund des Universums, so heißt das Buch. Norbert Scheuer ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Was liegt da am Grund des Stausees? Sie zählen das in Ihrem Roman wie in einer Art Einkaufsliste auf. Das ist die Vergangenheit, das ist die Gegenwart, das ist aber auch die Zukunft, die da liegt, oder?
Ja, es liegt sehr viel da. All das, was wir im Grunde nicht wissen, von dem wir uns Vorstellungen machen, vor allen Dingen liegen da, so habe ich mir das beim Schreiben des Romans vorgestellt, die Indizien für die Geschichten, die die Grauköpfe, die in der Cafeteria sitzen, sich erzählen. Und da sie in der Cafeteria eines Supermarkts sitzen, ist es vielleicht auch ganz naheliegend, dass das wie in einer Einkaufsliste dann irgendwann aufgelistet wird.
Auf die Grauköpfe kommen wir gleich noch zu sprechen. Also da ist dann eine Tabakdose, zwei alte Grubenlampen, fünf Stahlhelme, auch eine Nachtspeicherheizung, natürlich jede Menge Bierflaschen und auch Teile einer Monstranz. Das ist es, was da unter anderem liegt. Und irgendwie haben all diese Dinge am Grund des Stausees auch mit den Menschen ihrer Geschichten zu tun, oder?
Ja, es sind im Grunde die Indizien der Geschichten. Also man erzählt sich Geschichten und es sind Fantasiegebilde, es ist Realität. Wie das so mit Geschichten ist, wir wissen ja, dass wir uns sozusagen selbst unsere eigene Existenz durch eine Geschichte erzählen. Und die Geschichten, die erzählt werden, müssen an irgendetwas rückgebunden werden. Und es sind auch oft Geheimnisse, um die es geht. Und diese Geheimnisse befinden sich auf dem Grund des Stausees. So wird von den alten Männern, den Grauköpfen in der Cafeteria vermutet.
Ich muss vom Domradio kommend einfach nachfragen. Da liegen Teile einer Monstranz. Und diese Monstranz tauchte auch schon in Erzählungen und Büchern zuvor auf. Mit einem Glasauge darin. Was hat es damit auf sich?
Wenn ich ehrlich sein soll, so richtig weiß ich das auch nicht. Es hat mich einfach gereizt, eine Monstranz so aufzubauen. Dieses Glasauge heißt ja etwas, es wird etwas gesehen und man wird selbst gesehen. Also es ist so eine Spiegelung, die auf etwas Übernatürliches hinausläuft. Der Darius, der Großvater von der Nina, glaubt ja auch sich in diesem Glasauge erkennen zu können und er glaubt überhaupt alles damit sehen zu können. Und insofern ist diese Monstranz, ja, sagen wir mal, vielleicht so ein verborgenes Indiz dafür, dass es einen Zusammenhang halt zwischen all den vielen Geschichten gibt.
Da könnten wir natürlich jetzt noch eine kleine Ewigkeit weiter philosophieren. Die Monstranz, die ja normalerweise die Eucharistie enthält, den Kern des katholischen Glaubens, das Geheimnis des Glaubens, das auch für Verwandlung steht. Also da ist ein ganzes Assoziationsfeld, das sich da auftut mit so einer Monstranz. Ihre Geschichten, die sind sehr wirklich zum einen, die sind aber auch sehr verrückt. Da ist zum Beispiel dieser Lünebach, der davon überzeugt ist, den Grund des Universums, und da kommen wir auf den Titel des Buchs, den Grund des Universums entdeckt zu haben. Wer ist denn dieser Lünebach, mit dem auch Ihr Buch beginnt?
Es ist ein ganz einfacher Mann, ein Elektriker, Betriebselektriker im Zementwerk, der irgendwann auf diese fantastische Idee kommt, sich selbst eine Raumkapsel zu bauen. Und zwar macht er das aus einem Sprengbunker, der im Steinbruch rumsteht. Also wenn man in so Steinbrüche geht, findet man die. Das sind so zylindrische Kapseln aus Metall, die im Grunde genauso aussehen wie sagen wir mal, der Kopf einer Rakete. Und das Ding baut er sich zurecht in seinem Schuppen und bricht dann irgendwann imaginär zu einer Reise auf. Und während dieser Reise, die er macht, wirft er aus dem Bullauge, das er sich geschnitten hat, dann Zettel, raus, auf denen er seine Reise beschreibt. Manchmal denke ich, dass ich der Lünebach bin. Weil so funktioniert es ja. Also man imaginiert sich in irgendwas hinein und fängt dann an, das zu beschreiben. Und dieses Beschreiben ist eine reine Vorstellung. Also man macht sich eine Vorstellung vom Universum, ne? Was ja im Grunde, selbst wenn man ans Ende des Universums gelangen würde, würde man schließlich feststellen, dass man doch nicht da ist. Also es gibt kein Ende. Ne?
Wunderbar, wie Sie da die Bilder zusammenfügen. Erst das Glasauge in der Monstranz und dann Sie als Schriftsteller, der aus einem Bullauge Zettel in die Wirklichkeit hineinwirft. Das sind schon Metaphern, da lohnt es sich länger darüber nachzudenken. Welche Rolle spielen denn, also den Lünebach, das ist ja eine wirkliche Person. Es gibt das Bullauge, es gibt diese Zettel. Die Wirklichkeit existiert, das ist ja nicht alles nur imaginiert. Welche Beziehung haben da Fantasie und Wirklichkeit? Gibt es die Grenze? Gibt es nicht, oder?
Also meine Erfahrung ist, dass es diese Grenze auf der einen Seite nicht gibt und dass alles wirklich ist. Also keine meiner Geschichten ist nicht irgendwo in der Wirklichkeit auffindbar. Also diese Geschichte mit dem Lünebach dieser Raumkapsel, die gibt es real. Ne? Also die ist von mir natürlich ausgeschmückt, aber es gibt tatsächlich diesen Menschen, der sich eine Raumkapsel baut, sich in diese Raumkapsel reinstellt, die in den Garten stellt und dann diese Zettel rauswirft. Inwieweit man daraus dann eine Geschichte macht, ne, ist eine andere Sache.
Und inwieweit man diese Geschichte an unsere Wirklichkeit andockt, denn auf den ersten Blick würden wir natürlich sagen, der ist verrückt, der ist irre.
Ja, wir sind alle ein bisschen verrückt. Also ich glaube, wenn man jeden von uns, ne, näher betrachtet, ne, dann sind wir alle irgendwie skurril. Ne? Und ich glaube, die skurrilste Sache ist, wenn man vollkommen normal ist. Also das wäre das Schlimmste überhaupt.
Ist dann fast erstaunlich, dass wir alle dann doch noch so gut im Alltag miteinander funktionieren. Da muss man eigentlich fast erstaunt sein, oder?
Ja, aber es heißt ja auch nicht, dass der Lünebach nicht gut im Alltag funktioniert hat. Er hat sehr gut funktioniert. Er war lange Zeit Betriebselektriker und hat irgendwann dann nach seiner Pension hat er angefangen, sich mit diesem Raumschiff-Projekt auseinanderzusetzen. Er hat keinem damit geschadet und hat vielleicht gerade, weil er dieses Projekt hatte, keinem damit geschadet.
Ja, und wer weiß, wie viele Menschen in ihren Garagen und Kellern an merkwürdigen Dingen herumschrauben und basteln.
Ich könnte einige Beispiele davon nennen. Ich könnte zum Beispiel von jemandem erzählen, der Lünebach hat auch einen Zahnarztstuhl, aber der hat sich aus einem Zahnarztstuhl ein Cockpit gebastelt eines Hubschraubers und hat sozusagen eine virtuelle Steuerung eines Hubschraubers gebaut. Und das war so perfekt, ein Arbeitskollege von mir, dass irgendwann die Bundeswehr auf ihn zugekommen ist und hat gefragt, ob sie davon nicht was abschauen können.
Und als Kind haben wir das sowieso, also nicht nur in Kellern und Garagen gemacht, sondern in freier Natur. Wir haben doch andauernd mit irgendwelchen Hölzern und anderen Gegenständen irgendwas Fantastisches gebastelt, ja, und gewerkelt.
Unser Sohn ist immer von der Garage runtergeflogen und hat gesprungen und hat Flügel gebaut, weil er fliegen wollte. Ein Schriftsteller bleibt ja eigentlich immer ein Kind, von daher ist das kein Problem.
Ihr neuer Roman ist zugleich auch ein unglaubliches Experiment. Es geht darum, vergessene Geschichten aufzuschreiben. Nun geht das natürlich gar nicht, weil vergessene Geschichten ja vergessen sind. Wie kann man sich diesen vergessenen Geschichten trotzdem nähern?
Schwierige Frage. Ich habe mir gedacht, dass man sich den nähert, indem man nicht reflektierend an die Geschichte rangeht. Und es gibt ja ein Beispiel für jemanden in der Geschichte, die das genauso macht. Das ist, also aus meiner Sicht ist das Idealbild des Schriftstellers. Man schreibt, ohne dass man weiß, dass man schreibt. Und die Nina hat diese Krankheit, also eine der Hauptprotagonisten, Nina hat die Krankheit, dass sie im Grunde zwar schreiben kann, aber das, was sie schreibt, nicht lesen kann. Ich stelle mir das immer sehr schön vor. Man schreibt was und das ist so wie ein Traum.
Und Sie schreiben das auch, Nina ist eine der Hauptpersonen in dem Roman. Also das ist wie weggeweht nachher. Man schreibt es und sie kritzelt und schreibt. Und dann ist es weg. Gibt es diese Krankheit wirklich, dass man schreiben kann, aber kaum lesen kann?
Ja, die gibt's. Und zwar beschreibt die Oliver Sacks in einem seiner Bücher.
Und das steht natürlich auch für ein interessantes poetologisches Abenteuer. Also hinabzutauchen, etwas zu schreiben und dann weht es so fort weg. Also Nina schreibt und kritzelt etwas und dann ist es vorbei, ist für sie verschwunden. Das heißt ja auch, sobald sie die Dinge aufgeschrieben hat, verlieren sie für sie auch an Bedeutung und verschwinden. Damit dreht sie gewissermaßen das Konzept des Sprechens und Schreibens um. Denn wenn wir sprechen und schreiben, geben wir doch den Dingen eine Bedeutung, oder?
Ja, bei mir ist das anders. Bei mir ist es so ähnlich wie bei Nina. Also sobald ich einen Roman fertig habe, verliert er für mich auch die Bedeutung. Also es ist tatsächlich so, es ist wie eine Art Gehirnwäsche. Wenn ich den Roman fertig habe, nach 3-2 Jahren, dann verliert das alles seine Bedeutung und ich habe irgendwas anderes im Fokus und ich vergesse auch sehr viel. Es ist wirklich so, das ist, kann man natürlich leicht jetzt psychologisch erklären, warum das so ist. Diese dauernde Beschäftigung damit führt dann zu so einer Verdrängungssituation. Aber es ist tatsächlich so, es ist weg. Es ist auch irgendetwas, irgendein Kern, der einen dazu getrieben hat, überhaupt das zu schreiben. Dieser unbekannte Kern, den ich gar nicht wissen will. Also der ist weg, ne? Der ist weggeschrieben in irgendeiner Art und Weise und dann hat das Buch auch nicht mehr die Bedeutung, die es gehabt hat während der Arbeit daran.
Also man könnte sagen, dieses Numinose, es kommt aus dem Numinosen, sie fischen in dem See des Numinosen und lassen es dann nachher wieder im See verschwinden, ja, was sie da aufgeschrieben haben. Denn man könnte ja auch sagen, dass durch das Schreiben die Welt auf das Gemeinte reduziert und damit auch zum Verschwinden gebracht wird. Das heißt, Schreiben ist auch, ja, ist auch immer ein Wagnis, weil man mit der Benennung der Dinge der Welt etwas entzaubert oder ihr diese Magie wegnimmt, oder?
Ja, es ist genau so. Ich vergleiche das immer gerne mit einem ganz simplen Bild, und zwar einem Stein, der im Fluss liegt. Und wenn man dann so über die Brücke, über das Brückengeländer lehnt und sieht da runter in den Fluss und dann glitzert da so ein Stein und man will den unbedingt haben. Und in dem Moment, wo man runtergeht und holt ihn raus, stellt man fest, der hat nicht mehr diese Bedeutung, diese Schönheit, dieses Glitzern. Und wenn man das irgendwann weiß, dann lässt man es sein und guckt nur noch durch das schimmernde Wasser auf den Stein.
Ist der Roman damit auch sowas wie der Versuch, den Menschen und den Dingen ihre Bedeutung zurückzugeben? Das heißt in diesem Fall ihren Zauber, ihre Magie, ihre Träume und ihre Unschuld?
Also es wäre schön, wenn mir das gelingt, aber ich habe nicht beim Schreiben, sagen wir mal, so ein Konzept gehabt, sondern das Konzept ist bei mir immer ganz einfach. Ich fange an, eine Geschichte zu erzählen, die mir irgendwie am Herzen liegt. Ne? Und im Nachhinein kann man sowas annehmen. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn sowas angenommen wird. Ne? Also wenn man das vermutet. Aber der Impetus ist, ich gehe jetzt hin und erzähle eine Geschichte, die mir am Herzen liegt, die für mich eine Bedeutung hat. Die Bedeutung, die kann ich nicht anders ausdrücken als übersetze diese Aneinanderreihe. Und was am Ende dann rauskommt, das weiß ich gar nicht so genau.
Das hat natürlich auch mit dem Klang zu tun, mit der Sprache. In Ihrem Vorgängerroman Die Sprache der Vögel war das so etwas wie, ja, dass der Gesang der Vögel ist das, was ein Schriftsteller eigentlich, wenn es ihm gelingt, tun möchte, singen wie ein Vogel. Also ohne jetzt die Sachen zu klar mit Bedeutung aufzuladen, sondern einfach singen und summen. Und jetzt in Ihrem Roman taucht auch so eine Art Summen wieder auf, wenn Sie das Mundartliche des eifelschen Dialektes nachmachen. Das klingt auch, wenn man das in dem Roman so liest, erstmal so wie eine Art Summen, wie ein Ton, oder?
Ja, also das schwebte mir auch vor. Mir schwebte, in diesem Dialekt ist ja so viel drin, was der normale Hochdeutsch-Schriftsteller überhaupt nicht ausdrücken kann. So eine These von mir ist, die durch nichts begründet ist, ist im Grunde, dass alle Leute, die Hochdeutsch Literatur schreiben, eigentlich so schreiben wollen wie ein Dialektschriftsteller. Weil in einem Dialektsatz werden die Dinge direkt und ganz klar bezeichnet. Es gibt beispielsweise im Ripuarischen, dem Eifler Dialekt, gibt es alleine, sagen wir mal, 30 verschiedene Worte für sowas wie Schlägerei, Wirtshausschlägerei oder sowas. da hat man immer direkt das direkte Wort und als hoch, wenn man ihn im Hochdeutschen schreibt, versucht man quasi um den Gegenstand herum zu schreiben und ihn doch genau zu treffen. Also es ist so, als würde man mit einer Schrotflinte auf den Gegenstand schießen, wohingegen der Dialektschriftsteller direkt mit einer Kugel den Sachverhalt trifft.
Also im Hochdeutschen kreisen wir diese Leerstelle immer mehr ein, versuchen sie möglichst klein zu halten, während man im Dialekt tatsächlich auch die Leerstelle benennen kann und sie auch wirklich zu packen kriegen kann.
Ja, und deswegen ist das für mich irgendwie faszinierend. Also Dialekt ist für mich faszinierend, obwohl ich ihn selbst gar nicht spreche. Ne? Also ich verstehe ihn, aber ich spreche ihn nicht selbst, weil ich irgendwie bedauere, aber...
Es empfiehlt sich auch, diese Dialektstellen, wenigstens kann man das versuchen, laut zu lesen. Denn beim lauten Lesen wird einem bewusst, welche Rolle der Klang spielt und wie wichtig dieser Klang auch ist. Bis hierhin vielen Dank, Norbert Scheuer. Sein Roman mit dem Titel Am Grund des Universums ist nicht nur ein spannender Versuch, die Entzauberung der Welt rückgängig zu machen, sondern erzählt auch von einer wundersamen Liebe zweier Menschen, die ja etwas schief und verunglückt im Leben stehen und das Glück haben, sich zu finden. Darüber gleich mehr nach den Domradio-Nachrichten.